Auch wenn die DFB-Elf raus ist, die EM geht natürlich trotzdem weiter und dementsprechend auch Kicker Daily. Ich bin Caro Labes und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört, denn es ist Halbfinale und mit ein bisschen mehr Glück würde jetzt vielleicht das deutsche Team gegen Frankreich spielen. So ist es jetzt aber nicht. Jetzt ist es Spanien gegen unsere Nachbarn. Bei mir ist unser EM-Experte Timo Baumgartel. Hallo Timo.
Hey Caro, schön, dass ich da sein darf.
Das Aus der deutschen Mannschaft, hast du das gut verkraftet? Ist ja inzwischen ein bisschen her.
Ja, es tat schon sehr weh. Also wenn man das Spiel gesehen hat, man muss ehrlicherweise sagen, dass die Spanier schon in den Anfangsphasen beider Halbzeiten die bessere Mannschaft waren. Aber wenn man dann so zurückkommt und dann auch die Chancen hat und dann, ja, das Handspiel, ich glaube, das wurde jetzt genug diskutiert. Ich verstehe so ein bisschen beide Seiten. Und dann in der 119. glaube ich, so das Tor kassiert. Und dann auch wieder die Chance hat, auszugleichen. Ich glaube, die von Füllkrug, die Chance ist schon sehr, sehr groß. Das ist umso bitterer. Dann hat es schon ein paar Tage gedauert, glaube ich, bei jedem Deutschen, das zu verkraften.
Dann lass uns nach vorne schauen auf das erste Halbfinale des Turniers. Um 21 Uhr ist Anstoß in München. Zwei Teams, die nicht unterschiedlicher hätten auftreten können bisher. Was erwartest du von diesem Spiel heute Abend, Spanien gegen Frankreich?
Frankreich sehr, sehr defensiv. Da haben sie aber ihre Stabilität gefunden. So spielen sie, glaube ich, schon seit Jahren unter Deschamps. Dementsprechend wird es ein Geduldsspiel für die Spanier und natürlich immens gefährlich, wenn sie den Ball verlieren. Dann haben sie natürlich mit Mbappé, mit Dembélé, mit Marcus Thuram, haben sie natürlich Spitzen da vorne, die alle gefühlt 44 km/h laufen. Deshalb, das Verteidigen wird immens schwer. Ich bin gespannt, wie die Spanier das angehen.
Frankreich, du hast es eben schon gesagt, eine sehr starke Defensive, haben nur einen Gegentreffer bisher kassiert. Glaubst du, es ist die stärkste Defensive des Turniers sogar?
Ich glaube, das liegt auch daran, dass jeder Gegner Respekt hat, dass wenn sie den Ball verlieren, dass wie gesagt drei Spitzen vorne warten, die unfassbar gut im Umschalten sind. Griezmann, der dann natürlich auch die Bälle spielen kann. Wenn man solche Spitzen hat, dann ist es natürlich immer für den Gegner schwer, alle Mann da vorne reinzubringen. Dementsprechend ist wahrscheinlich die Boxbesetzung nicht so gefüllt, als wenn da jetzt nur eine Spitze von Frankreich vorne bleiben würde. Mbappé ist halt, wie er ist, ne? Verteidigen ist jetzt nicht seine große Leidenschaft, aber er wartet natürlich auf den Moment, wenn er starten kann. Und das ist halt brandgefährlich, gerade bei dem Spielstil von den Spaniern, die dann auch sehr in engen Räumen spielen, da auch unfassbar passsicher sind. Aber es passiert immer mal wieder. Das hat man auch gegen Deutschland gesehen, dass die Bälle verlieren. Wenn man da die Konter gut ausspielt und natürlich Speed vorne hat, dann wird das auch gefährlich. Dementsprechend glaube ich, dass die Spanier immer darauf achten werden, dass sie plus eins hinten stehen. Und dementsprechend weniger für sich vielleicht auch mit den Außenverteidigern einschalten, weil, wie gesagt, die Gefahr lauert beim Ballverlust.
Du hast die Spitzen sozusagen schon angesprochen. Allerdings muss man sagen, man kennt aus diesem Turnier eigentlich nur das Potenzial dieser Spieler, denn was sie bisher gezeigt haben, das war ja doch ein bisschen dünn, ne? In der regulären Spielzeit kein eigenes Tor aus dem Spiel herausgeschossen. In der Gruppenphase gab es einen verwandelten Elfmeter von Mbappé. Sonst durch zwei Eigentore zum französischen Sieg gekommen. Warum bleibt die Offensive so unter ihren Möglichkeiten in diesem Turnier?
Im Endeffekt reicht es ja immer noch. Also das ist ja ähnlich wie bei den Engländern. Ja, das ist ja ähnlich wie bei den Engländern. Jeder fragt sich, was ist da los? Das ist eine Mannschaft, England, die hat 1,5 Milliarden Euro Marktwert, die haben unfassbare Spieler, Frankreich das Gleiche. Aber im Endeffekt, wenn man weiterkommt, und das so spielen sie das schon seit Jahren, dann gibt das Recht, dann hat man das Recht zu sagen, ja, es läuft doch. Im eigentlichen Sinne hat Frankreich jetzt auch noch keine richtige Mannschaft getroffen, die dieses Spielstil spielt wie die Spanier. Also sehr dominant, sehr offensiv. Ich bin gespannt, weil das könnte natürlich ihren Stärken brutal in Karten spielen, weil wenn Spanien viel aufrückt, das hat man gegen Deutschland gesehen, dass sie teilweise 1-1 hinten stehen, beziehungsweise mit dem Innenverteidiger andribbeln und der eine Innenverteidiger noch zurückbleibt, ja, da gibt sich Räume und ich glaube Mbappé und Dembélé, die warten nur auf solche Räume und die wurden halt ihnen in den letzten Spielern nicht so gegeben. Ich glaube, gegen Portugal war es auch so, dass Portugal tief verteidigt hat, da kommen natürlich diese Spieler nicht auf ihre Räume, die sie brauchen. Wenn sie aber jetzt 50 Meter Gras vor sich haben, ich glaube, dann gibt es keinen Spieler, der Mbappé verteidigen kann.
Der ehemalige französische Weltmeister Emmanuel Petit, der kritisierte Mbappé, er sei eines Kapitäns unwürdig, er würde zu wenig Verantwortung übernehmen und er würde spielerisch nicht genug leisten bei diesem Turnier. Stimmst du ihm dazu?
Ich finde es ja immer amüsant, dass sich viele ehemalige Spieler immer äußern wollen und dann auch ihre Meinung kundtun. Oftmals wird es dann natürlich so gehandhabt, dass das eine brutale Einbildung, eine Meinung im Positiven oder Negativen ist, weil man ja so ein bisschen polarisieren will, dass man immer das Gefühl, die wollen einfach wieder irgendwelche Schlagzeilen haben. dass Mbappé nicht das beste Turnier spielt. Das ist auch logischerweise klar. Man kann ihn ein bisschen Schutz nehmen, Maske. Ich glaube, dass jeder, der mal eine Maske aufgehabt hat, weiß, wie schlecht man dadurch sieht. Allein seine Präsenz, seine Art, wie er auf dem Platz steht, das ist natürlich für eine Mannschaft wie Frankreich sehr, sehr wichtig, weil sie wissen, dieser Spieler kann in einer Aktion alles entscheiden. Und für den Gegner natürlich unfassbar, weil im Endeffekt musst du immer auf ihn achten. Also wenn er da links außen steht und einfach unbeteiligt am Spiel ist, ich glaube, kein Verteidiger fühlt sich gut, wenn der immer seinem Rücken steht und er weiß, oh, wenn jetzt der Ball weg ist, dann ist Mbappé weg und läuft alleine aufs Tor zu. Dementsprechend darf man solche Kritiken nicht immer zu hoch hängen. Ich glaube, die Franzosen haben da auch immer so ein bisschen eine andere Art ans Rangehen, dass ihre Starspieler jedes Spiel entscheiden müssen, aber so ist es nun mal auch nicht. Das ist ein Turnier, wo viele Mannschaften auf ähnlichem Niveau sind. Dementsprechend sind solche Spiele unfassbar wichtig. Und ich glaube dran, dass er immer noch die eine Aktion rauszaubern wird. Und dann wird auch dieser Herr glücklich mit ihm sein.
Die Spanier, lass uns mal auf die gucken. Die sind ja spätestens nach ihrem Spiel gegen Italien, würde ich mal sagen, in der Gruppenphase großer Favorit und auch im Vergleich mit starken Spielen und einer starken Leistung im Turnier, also auch im Vergleich vielleicht zu den Franzosen oder Engländern, ne? Dabei waren die vor dem Turnier jetzt nicht im ganz engen Favoritenkreis. Warum eigentlich nicht? Weil das Potenzial der Spieler war ja uns allen auch vorher bekannt.
Spanien hat eine sehr, sehr junge Mannschaft, sehr, sehr viele Talente. Da ist immer die Frage, wie Talent auf solchen Bühnen funktioniert. Das ist natürlich was anderes, wenn man da jetzt auf einmal im Blickpunkt steht. Europameisterschaft, K.O.-Phase, das sind natürlich andere Verhältnisse von Druck, die da auf junge Spieler wirken. Und dann müssen sie das natürlich auch diese Leistung gefühlt jetzt alle 3 Tage abrufen. Das ist was anderes. Das sind viele spanische Spieler wie Rodri, Carvajal gewohnt, aber junge Spieler, wie sie da mitmachen, vielleicht nicht. Dementsprechend war man vielleicht ein bisschen skeptisch und konnte nicht einschätzen, wie gut sie wirklich sind. Aber wer sich damit beschäftigt hat, der weiß, welches Potenzial in dieser Mannschaft schlummert. Und wenn ich dann sehe, wen sie einwechseln können, wie sie wechseln können, wie sie spielen, wie sie nochmal auftreten können, auch gegen Deutschland, dann weiß man einfach, dass diese Mannschaft eine unfassbare Qualität hat. Vielleicht nicht von den komplett Einzelspielern im Vergleich, jetzt wenn man nur die Einzelspieler anguckt, England, finde ich trotzdem von der Breite noch ein Stück besser besetzt, wenn man nur die Einzelspieler anschaut. Aber von der Spielweise natürlich für mich das Nonplusultra an der Europameisterschaft, weil sie finden Lösungen gegen tiefstehende Gegner, sie können mit Pressing umgehen, sie können selber pressen. Also ich glaube, die haben alle Facetten. Das Einzige, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, da legen sie nicht so viel Wert drauf, sind Standards. Aber gerade müssen sie es noch nicht. Die Art, wie sie spielen, ist schon sehr, sehr schön. Und für mich als Fußball-Sympathisant, der gerne Mannschaften in Ballbesitz sieht, ist natürlich schön anzuschauen.
Jetzt hast du schon die Breite des Kaders ja auch angesprochen. Spanien hat mit einigen Verletzungen und Sperren jetzt im Halbfinale zu kämpfen. Carvajal und Lenormand fehlen. Pedri musste nach dem Foul von Toni Kroos ausgewechselt werden. Auch die restliche EM wird er verpassen. Wie werden die Spanier das jetzt auffangen bzw. umstellen gegen die Franzosen? Was glaubst du?
Naja, sie haben ja schon im Spiel gegen Deutschland Nacho reingebracht. Und ich glaube, der wurde wie oft Champions League-Sieger und spanischer Meister. Ein
paar Mal.
Also, da würde ich mir jetzt mal gar keine Sorgen machen. Und dann haben sie natürlich eine unfassbare Qualität. Die haben Daniel Olmo reingebracht, der das Spiel für mich entschieden hat, Tor geschossen hat und einen Assist, der unfassbar gute Aktion hat, der eigentlich auch in die erste Elf gehört. Also die brauchen sich ja mal gar keine Sorgen machen, dass sie irgendwie Probleme haben, da eine Mannschaft zu finden. Und man hat immer das Gefühl, dass jeder Spieler sofort weiß, was er zu tun hat, dass jeder Spieler weiß, wie sie spielen. Das funktioniert. Also man hat immer das Gefühl, man kann einfach jeden Spieler von diesem Kader reinwerfen und am Ende spielen sie genau den gleichen Fußball wie immer und er ist erfolgreich. Dementsprechend mache ich mir da gar keine Sorgen, dass sie da eine Lösung finden.
Frankreich hat Mbappé, Spanien hat Yamal und Williams, die deutlich mehr geliefert haben als der französische Superstar. Wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert, warum er vielleicht noch nicht so geliefert hat. Wer hat von den, ich nenne sie jetzt mal noch alle 3, Talente diesmal denn die Nase vorn bei diesem Spiel? Die Nase vorn bitte nicht wegen Nasenbeinbruch jetzt, ja? Das war keine Anspielung.
Ich finde, man darf in dieser Aufzählung trotzdem Dembélé nicht vergessen, weil der natürlich auch ein brutaler Außenbahnspieler ist. Also von dem her haben beide Mannschaften jeweils Außenspieler auf beiden Seiten, die das Spiel entscheiden können. Es kommt darauf an, inwieweit Spanien es schafft, wenn sie den Ball verlieren, ihr Gegenpressing durchzuziehen und diese beiden Spieler in Schach zu halten. Weil wenn diese beiden Spieler 50 Meter Platz haben, dann ist es zwangsläufig so, dass sie alleine aufs Tor zulaufen oder eine riesen Chance kreieren können, weil sie laufen bei, ich weiß nicht, Mbappé, glaube ich, 38 km/h oder 37 irgendwas, Dembélé ähnlich. das kannst du nicht verteidigen. Das funktioniert nicht auf so einem großen Raum. Dementsprechend ist immer die Frage, inwieweit kriegen das die Spanier hin und inwieweit kriegen sie ihre Waffen einfach auch ins Spiel. Und wenn man sieht, wie die Franzosen verteidigen, ich glaube, das ist sehr, sehr kompakt. Das wird dann auch für Dribbler schwer, da durchzukommen. Und da bin ich gespannt, welche Lösungen die Spanier finden.
Schießen die Franzosen endlich mal ein eigenes Tor? Schnell noch die letzte Frage.
Ja, bin mir relativ sicher.
Und was tippst du?
3-2 für Spanien.
Okay, wir sprechen gleich noch weiter. Dann allerdings gucken wir zusammen auf oder in die Bundesliga.
10 Jahre ist sie her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Schalke 04 verpflichtet Abwehrspieler Felipe Sanchez aus Argentinien. Das gaben die Königsblauen heute bekannt. Sanchez wird auch heute am Dienstag direkt ins Trainingslager in Österreich einsteigen. Der Innenverteidiger erhält einen bis 2028 gültigen Vertrag und kostet Schalke eine Ablöse von 800.000 Euro. Lionel Messi wird im Halbfinale der Copa America heute Nacht wohl auflaufen können. Messi ist während des Turniers immer wieder angeschlagen, hat aktuell eine Beinverletzung. Gegen Kanada wird er aber wohl zum Einsatz kommen. Beide Teams trafen sich schon in der Gruppenphase. Beim 2:0 der Argentinier bereitete Messi beide Tore vor. Ja, wenn wir schon den ehemaligen Stuttgarter hier haben, dann wollen wir wenigstens auch mal kurz über den Vizemeister sprechen. Du hast ja selber lange für den VfB gespielt, auch in der Jugend dort. Wie hast du eigentlich diese Erfolgssaison, die letzte, aus der Ferne so mitverfolgt?
Ja, also natürlich habe ich mich unfassbar gefreut, weil ich einfach eine Verbundenheit zu dem Verein habe. Das ist mein Heimatverein, auch so mein Verein, wo ich groß geworden bin. Da hat man immer noch enge Beziehungen zu verschiedenen Mitarbeitern. Dementsprechend habe ich mich unfassbar gefreut nach wirklich langer Zeit, dass man so eine erfolgreiche Saison gespielt hat. Ein Jahr zuvor ja in der Relegation gegen Hamburg, da hat man auch nicht gewusst, was kommt. Eigentlich war man ja schon abgestiegen unter Bruno Labbadia, hatte man das Gefühl so, boah, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Dann Sebastian Hoeneß, und der hat natürlich fabelhaften Job gemacht, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Die Art, wie sie auch Fußball spielen, wie sie es auch durchgezogen haben über die ganze Saison, da kamen immer solche Key-Momente. Ich glaube, sie haben in Heidenheim verloren. Sie haben, glaube ich, die ersten 1-2 Spiele nach der Winterpause verloren, wo jeder dachte, okay, jetzt brechen sie ein. Und dann sind sie wieder zurückgekommen, haben sie wieder besser gespielt. Und sie haben das auch auf eine Konstanz durchgebracht, wo man sagt, wow, das ist beeindruckend. Spannend wird natürlich jetzt die Abgänge kompensieren, Dreifachbelastung. Das ist nicht einfach für eine Mannschaft, die das nicht gewohnt ist. In der letzten Saison war es ja so, dass alles funktioniert hat. Die Spieler, die haben sich in den Rausch gespielt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn man unter der Woche gegen Manchester City spielt und dann Samstag in Heidenheim oder in St. Pauli. Dann wird es natürlich, das ist ein anderes Mindset für den Kopf. Ich kenne das selber. Ich habe auch lange international gespielt, dementsprechend. Es ist nicht einfach, da wieder umzuswitchen. Es wird spannend, das zu sehen.
Du hast die Abgänge schon angesprochen. Hiroki Ito zu den Bayern, Waldemar Anton gestern bekannt geworden, nun ganz offiziell zum BVB. Top-Torjäger Gerassi wird den Verein sehr sicher auch Richtung Dortmund verlassen. Ob Undav bleibt, weiß man nicht. Wie sehr werden diese Säulen denn schon mal fehlen?
Natürlich werden sie fehlen, aber wenn man das jetzt mal zur Vorsaison vergleicht, da haben sie Mafropanos verloren, da haben sie Sosa verloren, da haben sie Endo verloren. Ich würde sagen, das waren jetzt keine weniger wichtigen Spieler. Dementsprechend, ich glaube, dass das System beim VfB darauf beruht, dass jeder versteht, wie diese Spielweise ist. Und dann hat man auch das Gefühl, ähnlich wie bei den Spaniern, die können Spieler reinwerfen, egal wohin. Das wird funktionieren. Ich meine, ich erinnere mich an das Spiel in Dortmund, da hat Angelo Stiller in der Innenverteidigung gespielt. Und ich habe in meinem Leben noch nie ihn in der Innenverteidigung gesehen. Das hat wunderbar funktioniert. Dementsprechend glaube ich, dass das so ein ausgereiftes System ist von Sebastian Hoeneß, dass jeder Spieler einfach weiß, was er zu tun hat. Und dann ist es im Endeffekt egal, wer spielt, weil die Mannschaft weiß, was zu tun ist. Und man hat immer das Gefühl, wenn eine Mannschaft weiß und einen Plan hat, dann ist egal, wer auf dem Platz steht.
Was traust du ihnen denn jetzt in der Champions League zu?
Es ist natürlich ein Highlight für jeden Spieler. Viele Spieler spielen zum ersten Mal die Champions League. Dementsprechend ist es natürlich was Besonderes, und so eine Euphorie wie in Stuttgart, das kann natürlich mitreißen. Ich glaube, das Stadion wird ausverkauft sein, logischerweise, weil das läuft unfassbar gut. Da wird eine super Stimmung herrschen, und ich glaube, gerade bei den Heimspielen ist immer was möglich. Die Frage ist natürlich, welche Gegner sie bekommen. Wenn sie dann vielleicht dann zu Manchester City oder Real Madrid fahren, dann wird es natürlich einen Tick schwerer. Aber ich glaube, zu Hause können sie jede Mannschaft bespielen und auch gewinnen. Die Frage ist auch da, wie kriegen sie in der Champions League diesen Spielstil, den sie haben, durch? Wenn sie natürlich dann gegen Manchester City ähnlich auftreten, die auch den Ball wollen, dann wird es natürlich schwerer. Dann müssen sie mehr verteidigen und dann ist man gespannt, inwieweit da die Qualitäten rauskommen. Und das ist so ein bisschen die Frage immer.
Timo, ich danke dir für heute. Morgen schauen wir, ob deine Einschätzungen zum ersten Halbfinale richtig waren und schauen dann auch voraus auf das zweite, Niederlande gegen England. Denn morgen bist du dann nämlich wieder da. Da freue ich mich.
Perfekt. Ich mich auch.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12.30 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.